Gott schenkt uns Orientierung und Weisung für unser Leben durchs Leben hindurch. Und das macht er auf unterschiedlichen Wegen, aber maßgeblich natürlich auch durch sein Wort. Und auf das wollen wir jetzt hören. Lasst uns jetzt hören auf Gottes Wort in Amos Kapitel 9, tatsächlich den letzten Versen damit von diesem Buch Amos, durch das wir in diesem Jahr hier Mittwochs Gottesdienst durchgegangen sind. Da heißt es: Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach: Schlage an den Säulenknauf, dass die Schwellen beben, und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen entflieht und kein Entkommener sich retten kann. Wenn sie auch bis ins Totenreich eindrängen, so würde sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie von dort hinunterstoßen. Wenn sie sich aber auf dem Gipfel des Karmel versteckten, so würde ich sie dort aufspüren und ergreifen. Und wollten sie sich auf dem Meeresgrund vor meinen Augen verbergen, so würde ich dort der Schlange gebieten, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen würden, so wollte ich doch von dort dem Schwert gebieten, sie umzubringen. So will ich mein Auge auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Denn der Herrscher, der Herr der Herrscharen ist es, der das Land anrührt und es vergeht. Und es trauern alle, die darin wohnen. Und das ganze Land hebt sich empor wie der Nil und sinkt wieder zu Boden, wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seine Stufen im Himmel gebaut und sein Gewölbe über die Erde gegründet hat, der den Meereswassern ruft und sie ausgießt über den Erdboden. Herr ist sein Name. Seid ihr Kinder Israels für mich nicht wie die Kinder der Kuschiten, spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durchs Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen noch überfallen. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkälterer den Sämann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Das Wort unseres Herrn. Amen.
Ja, guten Abend auch von mir, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Lukas und freue mich, dass wir heute Abend hier nochmal zusammenkommen dürfen und uns nochmal den Amos anschauen dürfen. Wie wir heute schon mehrfach gehört haben, ist der letzte Mittwochgottesdienst so regulär in diesem Format fürs Erste und auch der Abschluss im Buch Amos, das wir uns hier die letzten Wochen angeschaut haben, Kapitel für Kapitel. Ich weiß nicht, wer alles immer dabei war oder wer sich nachher noch angehört hat. Vielleicht kennen nicht alle den Amos. Einmal kurz noch zur Einführung, vielleicht kurz Zusammenfassung, was bisher geschah. Der Amos war, oder Amos ist ein Buch erstmal in der Bibel, ein prophetisches Buch im Alten Testament und ist nach dem Mann Amos benannt. Der war ein tatsächlich ein Schafhirte, ein Viehzüchter, und zwar grundsätzlich im Land, im Königreich Juda. Und der Amos wird von Gott woanders hingeschickt, nämlich nach Israel, dem Nordreich, das sich abgespalten hat von Juda. Kann man nachlesen am Anfang des Buches Könige. Und der Amos sollte dorthin und sollte dem Volk Israel dort verkünden, was Gott über sie denkt, wo sie stehen, was Gott mit ihnen vorhat. Und wir haben gesehen in den bisherigen 8 Kapiteln, dass Amos da ziemlich viel auf den Tisch gelegt hat, dass er sehr viel kritisiert hat, dass er sehr viel die Hände, den Finger in die Wunde gelegt hat, schamlos aufgedeckt hat, wie ja heuchlerisch, gottlos letztlich dieses Volk Israel lebt, wie es letztlich total von dem abgekommen ist, was Gott eigentlich vorgesehen hat, und dass Gott ankündigt, ich werde das zur Verantwortung ziehen. Das war also Amos Job, ein harter Job. Wir haben auch gesehen, dass es für ihn auch wirklich hart war. Er wurde dort ungern angehört, wurde wieder nach Hause wurde gesagt, wir wollen dich hier nicht hören, geh zurück nach Juda, da kannst du erzählen, was du möchtest. Wir wollen das hier nicht. Also keine leichte Aufgabe. Und heute sind wir in den letzten Worten von Amos, die wir überliefert haben, Kapitel 9 angekommen. Und die spannende Frage ist also, womit gehen wir hier raus, womit geht auch Amos aus diesem Dienst quasi, soweit wir von ihm wissen, raus. Womit schickt Gott ihn auch, sage ich mal, wieder zu seiner Schafherde? Das wollen wir uns heute anschauen, und wir müssen sagen, die ersten 10 Verse unseres Kapitels, wenn man es im Groben nimmt, da müssen wir sagen, der Amos muss noch einmal so richtig draufhauen. Er muss noch einmal wirklich sagen, dass jetzt diesem Volk großes, großes Unheil blüht. Es sind extreme Worte des Gerichts, die Gott dem Amos da weitergibt, die er das Volk weitersagen soll. Und es wird auf den Punkt gebracht, der, sag ich mal, Vers, der da so richtig ins Auge dann fällt, oder vielleicht gerade als ihr zugehört habt, euch im Ohr hängen geblieben ist, erstmal der Vers 4b im Kapitel 9. So will ich meine Augen auf sie, also auf das Volk, richten zum Bösen und nicht zum Guten. Das sagt Gott über das Volk Israel. Ich will böse mit ihnen umgehen. Habe nichts Gutes mehr mit ihnen im Sinn. Das ist ziemlich hart zu lesen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Das wirkt auch ziemlich fremd auf uns, die wir heute rückblicken, aus einer anderen Perspektive uns diesen Text vielleicht anschauen. Sagen wir, Gott ist doch gut, er ist doch Liebe, er ist doch gnädig, barmherzig, langmütig, voller Gnade. Wie kann Gott sowas sagen? Ich will böse auf euch schauen. Und das sagt er nicht zu irgendwem, das sagt er nicht zu den Philistern oder Moabitern oder Ammonitern, zu vielen Feinden des Volkes Israel, sondern das sagt er zu Israel, dem Volk, das er aus der Welt hat, das er aus Ägypten herausgeführt hat, mit dem er Großes vorhatte. Das ist ziemlich krass, wenn das hier steht, ich will meine Augen auf euch richten zum Bösen und nicht zum Guten. Und wir müssen dabei aber einen Blick behalten, damit wir verstehen können, warum Gott das hier so sagen kann und auch so sagen muss, dass wir hier eben am Ende von Amos Worten sind. Da kam ja schon ganz schön viel vorher. Der Amos hat schon sehr viel mitgeteilt, sehr viel aufgedeckt. Er hat mehrfach gewarnt, wo das Volk hinläuft, wo es steht. Er hat ganz klar gezeigt, in welchem Zustand sich das Volk und die damalige Gesellschaft befand. Und Gott hat wirklich mehrfach Gelegenheit gegeben zur Umkehr. Das wird in Kapitel 4 auch klar betont, dass Gott sagt, ich habe das gemacht und das gemacht, ich habe die Ernte ausgelassen und wieder gegeben und ich habe an euch gehandelt, aber ihr habt nicht auf mich gehört, ihr seid nicht umgekehrt. Und Amos hat sogar noch für das Volk gebetet, hat Fürbitte geleistet, und Gott hat sich auch zum Teil noch davon erreichen lassen, hat seinen Gerichtsentschluss aufgeschoben. Und wie war die Reaktion auf Amos Fürbitte? Geh wieder zurück nach Juda, wir wollen dich hier nicht haben. Das war alles schon vorher passiert. Das heißt, wir müssen sagen, diesen harten, auch furchteinflößenden Worten, denen ging schon eine ganze Menge voraus. Die kommen hier nicht aus dem Nichts. Man muss sagen, Gott hatte ganz lange Geduld. Er hat hier Langmut walten lassen. Nicht nur in der Generation Amos, auch schon davor, das können wir nachlesen in den Geschichtsbüchern, also in den Büchern König und Chronik, über die Könige Israels, wie der Zustand war in der Gesellschaft, welche Könige dort regiert haben und das Volk beeinflusst haben. Da kann man sehen, Gott hat jahrelang zugelassen, dass da eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wurde und hat gewarnt. Und jetzt kommt er halt irgendwann mit dieser Generation quasi erstmal zu einem gewissen Ende. Wir müssen sagen, das ist hier keine überraschende Wendung, dass Gott sagt, ich bin jetzt böse zu euch. Das ist keine, ja, kommt nicht aus dem Nichts. Das ist nicht so eine Kurzschlussreaktion, jetzt ist Gott auf einmal aus dem Nichts wütend und voller Hass, sondern es ist eigentlich die angekündigte Konsequenz dessen, was ja, Gott vorhergesagt hat, was erfolgen muss aufgrund einer gottlosen Nation. Und das wird in diesen ersten 10 Versen, vor allem in den ersten 4 Versen ganz deutlich, das Maß ist jetzt voll. Jetzt komme ich mit dieser Generation hier zu einem Ende, jetzt kommt das Gericht. Und die Verse 1 bis 4 machen ganz klar, und ihr werdet dann nicht entfliehen können. Ich werde euch von überall erreichen und eben nicht zum Guten. Das bringt diese ersten Verse zum Ausdruck, dass er ganz klar macht, in jede Tiefe, in die ihr geht, in jede Höhe, die ihr geht, ihr werdet vor mir stehen. Ihr werdet von mir zur Rechenschaft gezogen. In der Generation von Amos, auch in seinem Dienst, kann man sagen, ist das hier dieser Moment, der Tiefpunkt. Das Gericht steht fest, ist unvermeidbar, es wird so kommen, Gott sagt, ihr werdet nicht entfliehen. Auch in Vers 7 wird es nochmal so deutlich, dass Gott da sagt, denkt ihr, ihr seid mir lieber als die Kuschiter, lieber als die Philister, als andere Völker. Auch das ist eine überraschende Aussage, weil Gott schon gesagt hat, ja, ihr seid mein auserwähltes, heiliges Volk. Und hier sagt er, nö, eigentlich seid ihr nicht, ihr seid nicht besser als die. Ich werde euch nicht anders behandeln, ich werde euch nicht besser behandeln, weil ihr zu Israel gehört. Ihr verdient mein Gericht, genauso wie diese Völker. Und wie eindeutig und klar ist Gott hier in seinem Reden, auch in seiner ganz klaren Ansage, dass da niemand drumherum kommen wird vor diesem Zorn, vor diesem Gericht. Und deswegen auch wie relevant für uns. Auch wir müssen wissen, dass Gott seine Gerechtigkeit über diese Erde bringen wird, dass er sie regiert, dass wir vor ihm stehen werden, wenn wir sterben, oder dass wir spätestens vor ihm stehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Und dass wir davor nicht weglaufen können, uns nicht verstecken können. Wir werden einmal vor ihm stehen, sagt er uns ganz klar. Und da werden wir uns vor ihm verantworten müssen. Und diese Verse 5 und 6 machen, wo die Herrlichkeit Gottes so hervorgehoben wird, auch nochmal deutlich, dass eigentlich wir uns vor diesem Moment fürchten müssten. Und in diesen Versen, die da an Israel gesprochen werden, diese Gerichtsworte, da kommen auch zwei ja, törichte und leider doch alltägliche Umgangsweisen von uns Menschen durch, die wir haben in der Verantwortung vor Gott. Das eine nämlich in Versen 1 bis 4 ist die Flucht der Menschen, die Gott anspricht. Dass er sagt, ihr könnt dahin gehen oder dahin gehen, ihr werdet vor mir stehen, ihr kommt nicht drum herum, ich werde euch von überall holen. Diese Flucht, die wir auch heutzutage in unserer Gesellschaft vielleicht erleben, wie in der Geschichte bisher noch nie zuvor, die Flucht davor zu sagen, dass es Gott gibt, zu sagen, es gibt ihn nicht. Wir haben uns heute so leicht wie vielleicht noch nie zuvor auf unsere Wissenschaft, auf unseren Wohlstand, auf unseren Verstand zu berufen und zu sagen, da kommt nichts mehr. Ich kann davon weglaufen, ich brauche mich dem nicht stellen. Und die andere Herangehensweise, die in Vers 10 so ein bisschen durchkommt, dass Gott dann nochmal sagt, durch Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen, noch überfallen. Die also sagen, das wird schon nicht kommen, das wird schon gut gehen hier. Und das erinnert mich auch ein bisschen an unsere Gesellschaft, unsere ja noch christlich geprägte Gesellschaft in einem christlich geprägten Land, einer Gesellschaften, der jetzt die Generation des Wirtschaftswunders, die ältere Generation langsam darstellt. Viele Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, aufgewachsen sind, groß erlebt haben, wie eigentlich man sagen kann, Deutschland sehr gesegnet wurde, sehr reich beschenkt, Frieden. Wir haben uns auch daran gewöhnt, auch hier in Europa, an Frieden. Die Kriege dieser Welt, die auch heute wieder um sich greifen, sind immer noch woanders. Da fällt es leicht zu sagen, ja, der liebe Gott, das wird schon gut gehen. Wird uns schon nicht so hart, wird mich schon nicht so hart treffen wie vielleicht andere. Gott hat mich so viel gesegnet in meinem Leben, das ist doch der Beweis dafür, dass es auch gut mit mir meint. Also diese Reaktion auf die Gerichtsankündigung, beziehungsweise nicht allein auf die Gerichtsankündigung, sondern überhaupt an der Appell an die Verantwortung vor Gott, die Reaktion, wie sie damals waren, nämlich Flucht und Verharmlosung, die sehen wir auch genauso heute und genauso haben wir uns heute einzeln zu fragen, wie gehen wir damit um? Wo stehe ich da? Wo gehe ich hin, wenn ich vor Gott stehen werde? Das sind die ersten 10 Verse, grob zusammengefasst, das Thema, um das es geht in diesem Kapitel 9. Puh, und wenn ihr jetzt noch mal an den Amos denkt, an seinen Job, geht da hoch und sagt denen, was kommen wird, rede ihnen ins Gewissen. Da hat der Amos bestimmt gehofft, weil es wird sonst auch echt eine traurige Perspektive, dass es auch was bringt, dass er da hingeht und die Leute vielleicht umkehren, dass er Leute erreicht, dass sie sagen, ja, du hast recht, Amos, wir sind vom Weg abgekommen, wir müssen umkehren. Und das Amos gedacht hat, auch in seiner Fürbitte, die wir gelesen haben, das bringt noch was hier. Meine Worte, die haben noch mal einen Effekt. Und jetzt sagt Gott ihm erstmal, diese Generation hier, die ist gewisserweise verloren, über die habe ich Böses im Sinn. Aber so lässt Gott den Amos dann zum Glück nicht nach Hause gehen und uns hier auch nicht, sondern er macht ihm ganz klar ein großes Fenster offen und zeigt ihm nochmal am Ende seines Dienstes und auch dem Volk sogar nochmal, das war nicht umsonst, du hast hier nicht einfach ins Nichts geredet, in den Wind und am Ende macht Gott, was er will, sondern er öffnet ihnen einen Blick für einen viel größeren Plan, für eine viel größere Perspektive und die wollen wir uns jetzt anschauen, die große Hoffnung, die hier auch in diesem Kapitel 9 durchbricht und plötzlich aufgezeichnet wird. Das bricht schon durch in den Versen 8 und 9, also das heißt eigentlich noch so in diesem Teil, wo es noch sehr viel um Gericht geht. Da sagt Gott, er will das Volk, das Haus Jakob, nicht vollständig vernichten, sondern ich lese genau vor, denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird und es soll nicht ein Körnern auf die Erde fallen. Und vorher in Vers 8, ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Also hier sagt er ganz klar, nee, es wird was übrig bleiben. Diese Gerichte kommen, ich werde euch aus dem Land reißen, ihr werdet verschleppt werden, ihr werdet in großes Leid, ihr werdet den Tod sehen als Volk. Aber es wird nicht das Ende dieses Volkes sein. Ihr werdet in Nationen aus eurer Heimat gerissen werden und ihr werdet aus der Heimat gerissen werden und ihr werdet dort geprüft, ihr werdet gesichtet und gesiebt. Und das wird dazu führen, dass was ausgesiebt wird, das Schlechte wird ausgesiebt, das Gute bleibt übrig. Gott sagt, es wird kein Körnchen verloren gehen. Es soll ein guter Überrest übrig bleiben. Und das stimmt auch mit anderen Schriftstellen überein, es stimmt auch überein mit anderen Begebenheiten schon in der damaligen Zeit, auch vor Amos. Können wir auch am Beispiel von Elia sehen, der ebenfalls große, ein Prophet, der auch in einer schwierigen Zeit lebte, der große Abfall herrschte, in dem ein gottloser König herrschte. Und der auch eben zu Gott gesagt hat, Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr als alleine hier gegen die Wand reden und alle um mich herum sind gottlos und ich bin der Einzige, der zu dir hält, die wollen mich umbringen. Und dass Gott ihm die Perspektive öffnet und sagt, nee, es gibt immer noch den Überrest. Es sind immer noch, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber es sind 7000, ich weiß gar nicht genau. Es gibt noch viele Leute in Israel, die das Knie nicht gebeugt haben vor den falschen Götzen, die mir immer noch treu sind. Und auch im Neuen Testament, Römer 9 bis 11, greift Paulus das klar auf, das, dieses Thema des Überrestes Israels. Das können wir jetzt im Einzelnen uns nicht anschauen. Was wir uns aber sehen können hier, dass Gott trotzdem noch den Einzelnen sieht. Dass er nicht einfach sagt, der hat jetzt ein Volk, alle, die dazugehören, die schmeiße ich jetzt in die Tonne und dann mache ich irgendwie woanders weiter. Sondern dass er sagt, ich will das sündige Königreich richten und ich will diejenigen, die nicht mit mir rechnen und die mich verachten, die will ich richten. Aber ich will auch was übrig lassen. Ich will sieben und sichten, was gut ist. Und dann geht es weiter. Man kann sagen, der Amos, ich habe das Gefühl, der wollte in Vers 8 und 9 schon mal, der hat es nicht mehr ausgehalten, der hat schon mal was Gutes reingeschrieben, bevor er dann nochmal in Vers 10 ein hartes Gerichtswort sprechen musste. Aber dann ab Vers 11 kann man sagen, ab hier liest sich das Ganze doch schön. Wir können eigentlich, wir wollen lieber die ersten 10 Verse nicht so gern lesen und dann ab Vers 11 weiter lesen, wenn es da heißt, in Vers 11, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. So dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Was heißt das hier, dass das steht, ich werde die Hütte Davids wieder aufrichten? Was ist dieser Tag, an dem das passieren wird? Man ist sich, wir sind uns eigentlich einig darüber, heute auch mit der Perspektive des Neuen Testaments, dass hier ein ganz klarer Bezug, ganz klare Verheißung auf den Messias drin liegt. Ein ganz klarer Bezug auf eine Verheißung, die Gott dem David gab. David, der wollte Gott einen Tempel bauen. David war zum König gemacht worden, von Gott reich gesegnet und wollte Gott dann einen Tempel bauen. Aber Gott sagt, nee, nicht du sollst mir einen Tempel bauen. Das werde ich mir selber organisieren über deinen Sohn. Und ich werde stattdessen dich noch mehr segnen, David. Ich will nämlich deine Nachkommenschaft für ewig auf dem Thron Israels sitzen lassen. Ich werde dein Königtum festigen und dein Nachkomme soll in Ewigkeit regieren. Also ein Sohn Davids. Und wenn hier davon die Rede ist, dass die Hütte Davids wieder aufgebaut werden soll, dann ist es eine klare Verheißung, dass eben dieses Königreich, das hier zerstört werden wird, das schon gespalten ist in Juda und Israel und hier wird jetzt Israel demnächst zunächst verschleppt werden und später auch Juda, dass das wieder aufgerichtet werden soll, dass da noch was kommt, dass Gott es nicht vergessen hat. Und es geht noch weiter in Vers 12, das haben wir gesehen, dass jetzt auch auf weitere Nationen erstrecken wird. Steht, es soll Edom und die Heidenvölker in Besitz genommen werden, über die der Name Gottes ausgerufen ist. Und hier ist auch eine klare Bezugnahme, nicht nur auf die Verheißung, die Gott dem David gab, sondern auch eine Bezugnahme darauf, was Gott schon dem Abraham verheißen hat. Durch dich sollen gesegnet werden, durch dein Nachkommen, alle Völker dieser Erde. Ich will das nicht beschränken auf Israel, das jetzt sogar vernichtet wird, sondern ich will noch weiter gehen. Das ist also die Grundverheißung und wir können heute noch sicherer sagen, als damals auch schon die Schriftgelehrten konnten, dass es auf den Messias abzielt, dass Gott hier ankündigt, dass es diesen großen Retter, den König geben wird. Und das hat sich bewahrheitet, wenn wir ins Neue Testament schauen, das losgeht mit Matthäus 1, in dem erstmal klar gemacht wird, dass Jesus aus der Blutlinie Davids kommt. Und es wird auch deutlich in Apostelgeschichte 15, was findet da statt? Da Apostelgeschichte ist die Gemeinde gegründet und es findet das Apostelkonzil mit der großen Streitfrage statt, gehören jetzt die Heiden zur Gemeinde dazu und wie gehen wir damit um, dass jetzt Juden und Heiden zusammen in der Gemeinde sind? Weil die Juden haben ganz viele Regeln, sollen die Heiden die jetzt auch einhalten, gelten jetzt die, die Regeln, die Vorgaben, die Gott dem Volk Israel gemacht hat, auch für die Heiden weiter. Und da ist großer Streit, man ist sich uneinig. Und dann steht der Apostel Jakobus auf und zitiert Amos 9, Vers 11 und 12. Und zitiert diesen Vers, dass die Hütte Davids wieder aufgerichtet wird und dass weitere Nationen mit von diesem Segen oder von dem Königreich profitieren sollen. Und dann ist die Frage unter den Aposteln geklärt. Und er zielt ganz klar darauf ab, zu sagen, Gott hat das im Sinn. Der Aufbau der Hütte Davids, der findet statt wieder in Jesus, in dem Messias, der damals schon verherrlicht und offenbart war. Und dass die weiteren Völker in Besitz genommen werden, findet statt dadurch, dass jetzt auch das Evangelium, die Gemeinde, die Volkszugehörigkeit weiteren Menschen offen steht, die nicht eigentlich zur Blutslinie, sage ich mal, Abrahams und der Juden gehören. Das heißt, wir können schon sehen, wenn wir das Neue Testament anschauen, das passiert schon. Das, was hier steht mit der Hütte Davids, das passiert schon, das hat Jesus offenbart. Und es geht dann auch weiter, hier schon bei uns im Amos, in Vers 13, dass er sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkälterer den Sämann ablösen wird, dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen und ich werde sie wieder einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden. Das heißt, es kommt diese Verheißung auf die Hütte Davids und Amos kriegt noch eine weitere Verheißung, die sich nochmal auf Israel, auf das Land bezieht, dass es da nochmal einen großen Segen geben soll und Gott dieses Volk dort wohnen lassen möchte. Wir hier in der Calvary Chapel glauben, dass sich das auch noch so erfüllen wird, dass Israel wirklich noch eine Rolle spielt in dem Geschichtsplan Gottes und sich diese Verheißung, dass Israel im Land wohnt und es vom großen Segen und Frieden durchdrungen sein wird unter der Herrschaft des Messias, es auch noch stattfinden wird, dass sich also dieser Aufbau der Hütte Davids, der sicherlich angefangen hat in Apostelgeschichte 15, nicht alleine darin erschöpft, in einer bildhaften Erschöpfung, sondern dass auch da noch was folgt. Mehr kann ich da heute Abend nicht so sagen. Einmal aus Zeitgründen, zweitens wäre das was hier die Ältesten und Pastoren besser machen können und es ihre Aufgabe ist, nicht hier die meine. Das sind also die Verheißungen, die Perspektive, die Gott hier nochmal gibt. Und ich möchte euch jetzt sagen, wie ich diese Predigt hier nennen würde, wie ich sie betiteln würde. Nämlich kann man sagen, auf Gott ist Verlass oder mit Gott ist zu rechnen. Man kann sich das aussuchen, wie es einem da lieber gefällt. Beides hat eigentlich den gleichen Inhalt. Warum kann man das so sagen, insbesondere nochmal hier auf diese Verheißungen, diese Worte, die Gott dem Amos glücklicherweise nochmal mit auf den Weg gibt? Ich habe schon angedeutet, das, was Gott hier sagt, ist eigentlich fast nur eine Erinnerung an etwas, was er vorher schon mal gesagt hat. Er hat dem David es angekündigt, er hat Verheißungen gegenüber Abraham gemacht, auch nochmal gegenüber Mose, im Rahmen, als Mose das Gesetz für Israel empfing, dass er eigentlich schon gesagt hat, ich werde so handeln, das wird so kommen. Das heißt, man kann sagen, auf Gott ist Verlass. Gott sagt hier in diesem ganzen Tiefpunkt, in dieser ganzen Zerschmetterung die Situation, sagt er aber diese Worte, die bestehen weiter, Amos. Da kommt noch was. Ich bin da noch lange nicht fertig. Und man kann sogar nachlesen, schon in 3. Mose 40 bis 45. Das könnt ihr vielleicht, genau, 3. Mose 40 bis 45 in Ruhe einmal lesen. Da ist sogar schon ganz klar von Gott beschrieben, dass er Israel aus dem Land führen wird oder rausziehen wird, weil es sündhaft leben wird. Er sagt, ich werde euch fortführen durch fremde Nationen und ihr werdet euer Herz nicht demütigen, ihr werdet nicht umkehren. Es wird erst später erfolgen. Und er sagt, aber dann, wenn das so passiert ist, dann will ich auch wieder an den Bund mit Jakob denken, und Abraham und Isaak. Und ich will an das Land denken und ich will an diesen Bund denken und wissen, ich habe da ja noch was vor und deswegen werde ich sie auch wieder zurückführen. Das heißt, man kann eigentlich sagen, das, was Gott hier in Aussicht stellt, das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel schon, durch das ganze Alte Testament durchzieht und auch im Neuen Testament bestätigt wird. Also auf Gottes Wort ist Verlass. Und wie sehr können wir das hier heute noch bestätigen gegenüber dem Amos? Der Amos ist dann, weiß man nicht genau, vielleicht wieder nach Juda zurückgegangen, irgendwann gestorben. Und wir können heute aus unserer Perspektive sagen, Gott hat Wort gehalten. Dieses Volk Israel, das gibt es immer noch. Das ist auch einige Jahre später schon wieder, nachdem das Volk Juda auch weggeführt wurde, auch wieder zurückgekehrt. Und der Messias ist gekommen und die Hütte, die wird aufgebaut. Und wir können auch, wenn wir es nochmal gesamthistorisch uns anschauen, erkennen, ja, die Juden, das Volk Israel, wurde wirklich in der Geschichte und wird es heute gewissermaßen durch alle Nationen gesiebt. Sie sind 2000 Jahre lang heimatlos, missachtet, über Jahrhunderte verfolgt gewesen. Der Höhepunkt hat es wohl gefunden bei uns in Deutschland mit dem Holocaust. Das heißt, wir können noch mehr aus der heutigen Perspektive sagen, ja, Gott hat das gehalten, das stimmt. Da sind wir sogar, haben wir noch einen Vorteil gegenüber den Amos. Was nehmen wir also hieraus mit? Ich habe schon gesagt, auf Gott ist Verlass, mit ihm können wir rechnen. Und zwar erinnere ich auch an die ersten 10 Verse. Wir müssen absolut mit ihm rechnen in Bezug auf seinen Willen, auf seine Heiligkeit, auf seine Vorstellung über unser Leben. Dass er seine Maßstäbe hat und dass er sie durchsetzen wird, dass er Gerechtigkeit walten lassen wird. Und dass wir uns ihm nicht davonlaufen können. Wir müssen mit ihm rechnen, jeder Einzelne, sodass wir uns fragen können, wo ich dich frage, wo stehst du da in deiner Beziehung zu ihm? Kennst du eine Lösung? Bist du, sag ich mal, übertragen im Sinne Teil der Hütte Davids, dass du dich auf den Nachfolgen Davids, auf Jesus Christus berufen kannst, um vor Gott zu bestehen? Oder auch die, die wir schon länger mit Jesus leben, die wir uns fragen, wo ist Sünde in meinem Leben, die ich vielleicht kleinrede, bei der ich auch sage, Gott wird da schon ein Auge zudrücken, wenn ich hier noch weiter ich bleibe und das Ganze ein bisschen schleifen lasse. Aber auf Gott ist eben auch Verlass in seinem Segen und in seinen Zusagen und in seinen Verheißungen. Und daran erinnern wir uns ja auch nochmal in besonderer Weise jetzt in den kommenden Ostertagen, dass eigentlich die größte Bewahrheitung, das, was am unmöglichsten schien, dass Gott einen Weg finden kann, wie er sich mit uns Menschen versöhnen kann, dass er das gemacht hat, dass er es eingehalten hat. Und dass Jesus in einer Situation, in der eigentlich alles nach menschlichem Ermessen drunter und drüber ging, für die Jünger, für das, was da war, die Kontrolle hatte und Gottes Plan erfüllt hat. Wir können sehen, Gott handelt immer nach seinem Plan. Er handelt nicht aus einer Kurzschlussreaktion gegenüber dem sündigen Volk damals, sondern er verfolgt was Langfristiges, was Großes. Und ihm ist das nicht unmöglich, was er da sagt, dass er sagt, ich werde dieses Volk bewahren, ich werde den Überrest bewahren, wir können es heute, bis heute so sehen. Und Gottes Wege sind zugleich für uns oft unergründlich und nicht verständlich. Auch der Amos wird sicherlich seine Probleme damit gehabt haben. Wie gesagt, der Amos hat es da schwerer gehabt als wir, die wir heute sehen können, dass Gott wirklich das erfüllt hat. Und das können wir auch übertragen auf Geschehnisse in unserem Leben, in dem wir das Gefühl haben, dass Gott da nicht drin ist, dass da was Gutes und Zielgerichtetes irgendwie nicht passiert, sondern dass Zerstörung stattfindet vielleicht. Vielleicht sind es Schwierigkeiten beim Beruf, Kündigung des Arbeitsplatzes, vielleicht ein Ortswechsel gezwungenermaßen, man muss umziehen, weil man eine neue Stelle braucht oder aus anderen Gründen. Vielleicht sind es Beziehungsnöte, Trennungen, Zerschlagungen, in denen wir das Gefühl haben, da hat man investiert, da hat man gearbeitet und es hat alles irgendwie gerade nichts gebracht. Wo geht's hin? Was hat Gott davor? Und da können wir sagen, wenn Gott in der Lage ist, die Geschicke dieser Welt, diese ganze Geschichte auf so unvorstellbare Weise zu lenken, wie sehr dürfen wir dann auch damit rechnen und davon ausgehen, dass er auch in unserem Leben immer alles im Griff hat. Und das können wir auch übertragen auf so ein bisschen den heutigen Rahmen, auf den Abschluss des Mittwochsgottesdienstes in dem gewöhnlichen Format so heute. Vielleicht sind einige unter euch, die das traurig macht, die in Sorge sind, was jetzt mittwochsabends mit ihrer Zeit anfangen, wo das alles hingeht, was wir hier gemeinsam gemacht haben, was wir uns gemeinsam angeschaut haben, die Zeiten, der gemeinsam Gott angebetet wurde, viele vielleicht wachsen durften. Und das jetzt endet fürs Erste. Und dass wir uns da auch ermutigen dürfen und sagen, das war und ist nicht umsonst gewesen. Nichts, was hier passiert ist, war umsonst. Sondern Gott kann und wird in jedem Einzelnen von uns was aus unserem Leben machen. Er will da rein. Er will auch vielleicht weiter was am Mittwochabend machen. Das dürfen wir mit Spannung erwarten, was sich hier vielleicht demnächst weiter entwickelt. Und dass ja, er uns eben nicht hier rausschickt, die Türen werden geschlossen mit dem Wort, ja, jetzt habt ihr das erfüllt, jetzt schaut, wie ihr zurechtkommt, und er sagt, ich wirke weiter in Freiburg, ich wirke weiter an jedem Einzelnen, der hier ist, ich wirke weiter in dieser Gemeinde. Der Mittwochsgottesdienst ist ja, Gott sei Dank, keine eigenständige Gemeinde, sondern Teil der Calvary Chapel. Wir dürfen uns freuen, dass wir sonntags weiterhin hier zusammenkommen dürfen und in anderen Kontexten und dürfen einfach schauen, was hat Gott vielleicht viel Größeres vor, was kann es vielleicht sogar für Kapazitäten, für Türen öffnen in unserem eigenen Leben und auch für die Gemeinde, um noch was viel, viel Größeres zu bauen, als wir uns alle vorstellen können, als auch der Amos sich vorstellen konnte, als er da quasi aus seinem Dienst entlassen wurde. Auf Gott ist verlassen, wir können mit ihm rechnen. Und ich möchte schließen, und ich hoffe, ihr könnt da mit mir innerlich einstimmen zum Abschluss des Textes, auch wenn es wieder nicht leichte Worte waren, nicht leicht in ihrem Inhalt, wenn es um Gericht und um den Zorn Gottes geht, auch nicht leicht, wenn es um prophetische Worte, die sich teilweise schon erfüllt haben, teilweise im Glauben noch erfüllen werden, mal bildhaft, mal wirklich eins zu eins. Das sind keine leichten Themen, da kann man auch lange drüber nachdenken. Das machen viele Theologen auch immer noch sehr lange. Und wer da auch sehr viel nachgedacht hat und da auch viele Fragen hatte, war Paulus. Das können wir in Römer 9 bis 11 nachlesen, der sich auch diese Frage gestellt hat, als Jesus schon da war, als Jesus schon auferstanden in den Himmel gefahren ist, als die Gemeinde gegründet wurde und wuchs. Was ist jetzt mit Israel? Da sind so viele dabei, die nicht an Gott glauben. Hat Gott das vergessen? Und er darüber nachdenkt und er Antworten bekommt von Gott, die er uns auch niedergeschrieben hat. Und am Ende von seinen Betrachtungen, da, jetzt komme ich, wie gesagt, damit möchte ich schließen, sagt Paulus nicht, und ich habe eigentlich gar keine Ahnung und ich vergesse das Thema jetzt, sondern er schließt mit einem Lob Gottes in Römer 11, Vers 33 bis 36. Das möchte ich der Predigt jetzt zum Abschluss stellen und auch mit uns auf den Weg geben, so als, sag ich mal, hier letzte Worte vorerst der Mittwochspredigten. Da hat Paulus dann geschrieben nach diesen ganzen Fragen: O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.